Und jetzt sind wir erst beim heutigen Thema, nämlich, und jetzt ertönt auf einmal der Ruf nach freien Wahlen von außen. Muss ich euch wieder wegen George Bush vorlesen. Also vor allem die Amerikaner sollten nie über die, also die Rede ist ungefähr, die Freiheit ist schwer auf dem Vormarsch, immer mehr, immer freier wird die Welt und was es vor 40 Jahren noch undenkbar war, ist heute der Fall, die allermeisten Staaten sind freie Staaten. Vor allem Amerikaner sollten nie über die Kraft unserer Ideale erstaunt sein. Nach und nach erreicht der Ruf der Freiheit Herz und Verstand aller Menschen. Ja, Freiheit, dieses Verhältnis dort, dass man wählen darf, und sonst geht's fein nichts. Das erreicht Herz und Verstand aller Menschen. Wir akzeptieren die Existenz ständiger Tyrannei nicht, weil wir die mögliche Aussicht ständiger Sklaverei nicht akzeptieren. Die Freiheit kommt zu denen, die sie lieben. Heute wenden die Vereinigten Staaten sich abermals an die Völker der Welt. Alle, die in Tyrannei und Hoffnungslosigkeit leben, sollen wissen, die Vereinigten Staaten werden ihre Unterdrückung oder die Ausflüchte ihrer Unterdrücker nicht hinnehmen. Wenn sie für ihre Freiheit einstehen, stehen wir an ihrer Seite. Demokratische Reformer, denen Unterdrückung, Gefängnis oder Exil droht, sollen wissen, Amerika sieht sie als das, was sie sind, die zukünftigen Anführer ihres befreiten Landes. Also, das ist ja schon sehr unmissverständlich. Eine kleine Klammer, eine kleine Ausschweifung. Der Mann sagt praktisch, wofür es Asylrecht gut ist. Nämlich, sich die alternativen Staatsführer, die in irgendeinem Land es einem nicht schmeckt, nicht zum Zuge kommen, sich die daheim in Reserve zu halten und sie bei Gelegenheit dorthin zu schicken, wenn man das andere Land befreit. Aber das ist der wahre Inhalt des Asylrechts, dass man die alternative politische Elite bei sich in Reserve hält. Und dann, wenn man das Land umpolt, dann sagt, so, da haben wir ja schon einen Führer, einen guten, einen, der bei uns bei der CIA schon in die Schule gegangen ist und der mit unserem Geld ausstaffiert wird und so weiter. Aber das jetzt, er richtet sich ja, der sagt ja richtig, politische Oppositionelle in anderen Ländern, wenn ihr euch mit der Regierung anlegt, habt keine Angst, wir stehen hinter euch. Traut euch nur, den Konflikt auf die Spitze zu treiben, wir helfen euch. Also, von außen ist der Ruf nach einer freien Wahl schon nochmal was ganz was anderes als von innen. Aber man könnte auch sagen, er knüpft sich ja an das an, was innen ist. Nämlich, wie im Innern ist der Ruf nach einer freien Wahl, wenn er von außen kommt, die Totalabsage an die dortige Macht. Es ist der Ruf nach freien Wahlen in einem anderen Land ist eigentlich sowas wie eine Kriegserklärung. Also mit Außenpolitik, so wie es in der UNO-Charta steht, war ja eh nie die Wahrheit der Außenpolitik. Ja? Es ist ja das Ideal, wie sie zu gehen hätte. Mit Außenpolitik, wie es in der UNO-Charta steht, hat es nichts zu tun. Nämlich, dass eine Macht, das ist das Ideal der Außenpolitik, dass eine Macht mit der anderen in ein Willensverhältnis tritt, soll heißen, man beeinflusst den Willen des anderen Staats, indem er ihm Angebote macht, indem er ihm aber auch mal eine Erpressung landet. Aber doch immer in der Weise, dass man sich an den Willen des anderen Staats richtet und sagt, genehmigst du das, dass meine Kapitalisten bei dir investieren, dass meine Bürger bei dir arbeiten oder dass deine Bürger bei mir arbeiten? Oder genehmigst du das, dass ich bei euch Weizen einführe oder ausführe und so weiter. Aber immer über den Willen des anderen Staats. Das ist die Außenpolitik, sagen wir, wie sie gehört. Natürlich war die immer schon, hat es immer schon nebenher und unterhalb davon Beeinflussungen des anderen Staats gegeben, die nicht auf dem regulären Weg zustande gekommen sind. Aber das, was die CIA zum Beispiel in Südamerika über ein halbes Jahrhundert oder vielleicht über ein Jahrhundert inoffiziell gemacht hat, nämlich Regime Change, wenn ihnen irgendeine Staatsführung nicht geschmeckt hat, das ist heutzutage hochoffizielle Politik und die tritt nicht an und es gibt überhaupt nicht mehr den Ton, das wäre ein Verbrechen, sondern es gibt den Ton, wir bringen den Völkern die Freiheit, was denn sonst? Ja, nochmal ein anderer Bezug an der Stelle. Den Russen, der Sowjetunion, hat man seinerzeit Revolutionsexport vorgeworfen. Und gleichgültig, ob die das wirklich gemacht haben, ich glaube, man muss sie mehr dessen bezichtigen, dass sie das nicht gemacht haben oder viel zu wenig. Jedenfalls, ob sie es gemacht haben oder nicht, der Gehalt des Vorwurfs heißt, ihr sponsert kommunistische Parteien, eine kommunistische Opposition in anderen Ländern, beeinflusst also andere Staaten an den erlaubten und legitimen Wegen der Außenpolitik vorbei. Ihr untergrabt die Festigkeit einer fremden Macht, anstatt mit ihr ins Geschäft zu kommen, was die vorgesehene Geschichte ist. Heute treten die Amerikaner an und machen eigentlich Revolutionsexport, genau das, was sie den Russen vorgeworfen haben. Nämlich, wir stürzen andere Regierungen, wenn sie uns nicht schmecken, indem wir die Freiheit exportieren. Und das zum Beispiel ist schon fast gar kein, also Revolutionsexport war ein Schimpfwort, war eine Bezichtigung. Freiheitsexport hat überhaupt nicht den richtig negativen Ruf. Jetzt liegt natürlich dem ganzen Ding auch wieder eine Lüge und eine Unehrlichkeit zugrunde. Wenn die sagen, andere Länder brauchen freie Wahlen, dann sagen sie das. Und das wird jetzt wieder im Bush seiner Inauguraladresse gar nicht verheimlicht. Dann sagen sie das, weil die anderen Länder sie stören. Die beste Hoffnung für Frieden in unserer Welt liegt in der Ausbreitung von Freiheit überall auf dem Globus. Ja, da drückt er ziemlich abstrakt, ja. Unsere Freiheit hängt davon ab. Aber er drückt aus, es ist unser Interesse, dass sich an denen stört. Sagen tut er, die betrügen ihre eigenen Völker um die Freiheit. In Wahrheit juckt sie doch das Verhältnis des Volks zur Regierung dort gar nicht. In Wahrheit stört sie das, was die Regierung macht, und zwar in Bezug auf amerikanische Interessen. Das stört sie. Und dann kriegen die aber gesagt, und übrigens, das gehört jetzt zur Totalabsage, die da drin steckt, dann gehört nicht gesagt, ach, richtet euch halt mehr nach amerikanischen Interessen. Könnt man nicht dieses Entgegenkommen haben, könnt man nicht jenes Entgegenkommen haben, wäre ja für sich gar nicht so aus der Welt, so geht Außenpolitik. Aber nein, da wird gesagt, diese Regierungen sind nicht ordentlich gewählt, also insgesamt unakzeptabel. Diese Länder brauchen freie Wahlen, also auch da nicht, die Länder brauchen irgendwas anders, was besser wäre für sie. Sondern sie brauchen freie Wahlen und es hat erstmal nur den negativen Gehalt, die Regierung muss weg. Die brauchen Regime Change, damit sie uns recht sind. So, und jetzt kommen wir in die beiden Unterabteilungen rein. Denn sagen kann das der amerikanische Präsident lang. Und wenn man es genau nimmt, muss man sagen, eigentlich hat er das 40 Jahre lang an die Sowjetunion hingesagt. Die verweigern ihren Völkern freie Wahlen. Dorthin muss die Freiheit, dort muss die Freiheit einkehren oder dort muss man die Freiheit hin exportieren. Hat er eigentlich ewig lang gesagt. Sagen ist eine Sache. Wenn die nicht drauf eingehen, wenn die eine gefestigte Macht sind, dann brauchen sie sich darum ja letzten Endes auch nicht zu kümmern. Um das Sagen. Freiheitsexport. Ein amerikanischer Präsident einem anderen Volk eine Wahl spendiert, die falsche Macht entmachtet, setzt genau genommen eigentlich voraus, dass die andere Macht eh schon entmachtet ist. Sonst geht's gar nicht. Jedenfalls ist das der erste Normalfall und der zweite ist ja dann der noch interessantere. Wie geht's denn, wenn die noch gar nicht entmachtet ist? Aber jedenfalls den ersten Fall, den will ich jetzt ein bisschen noch mir vornehmen. Nämlich, wenn es schon so ist, dass der Export der freien Wahl woanders eine falsche Macht delegitimiert und stürzt. Aber das eigentlich bloß geht, wenn sie eh schon gestürzt ist. Naja, dann ist die freie Wahl auch eine Geschichte, die dem Krieg nachfolgt, aber ihn nicht ersetzt. Und da haben wir ja die Beispiele. Afghanistan, Irak ganz neu, aber auch Kosovo, aber auch Bosnien. Ja, da wird erst ein Krieg geführt und die Macht gestürzt. Und dann wird dem Volk die freie Wahl spendiert. Was ist sie dann eigentlich? Also zur Abschaffung der alten Macht braucht man schon nicht mehr, die ist ja schon weg. Was ist die Wahl, wenn die Amis in Afghanistan oder in Irak eine Wahl anordnen? die Wahl ist, die hat einen ganz anderen Sinn. Und das ist ja wieder ein schönes Element des modernen Imperialismus. Die Wahl dient einzig und allein der Legitimation der Eroberung. Man geht dorthin, macht die alte Macht kaputt und die alte Ordnung kaputt, setzt sich hin und sagt, so Leute, jetzt wählt mal. Und eins ist klar, wie immer sie wählen, und übrigens völlig wurscht, also noch lange, ehe man sich dafür interessiert, wer jetzt eigentlich gewählt worden ist, ist der Umstand, dass gewählt worden ist, das entscheidende Ereignis. Ja, wie im Inland, wo die Politiker nach der Wahl sich bei den Bürgern bedanken und sagen, danke Bürger, dass ihr gewählt habt, könnte einem ja was auffallen dran, die scheinen denen ein Geschenk gemacht zu haben. Und die bedanken sich nicht mal, oft jedenfalls nicht mal bloß für die Stimmen, die ihr Partei gekriegt hat, sondern dafür, dass die Bürger zur Wahl gegangen sind. Ja, da drückt sich aus, ja, das ist für einen Staat wichtig, dass die Bürger bereit sind, ihr Unterschrift zu leisten und das weitere regiert werden. Dass sie ihr Ja zum Schnauze halten geben. Das ist wichtig und dafür wird sich bedankt. Und jetzt kommt der Bush mit dem Irak und sagt, er macht der Wahl. Und die hat einzig und allein den Zweck, wenn die Leute wählen, dann ist es die Erklärung des Willens, dass man jetzt politisch unterhalb der Besatzung kalkuliert. Das wussten übrigens alle Parteien. Das wusste die Bush-Administration. Man muss die Wahl um jeden Preis durchziehen. Es gab doch jetzt Monate vorher die Frage, geht es überhaupt, wenn hier überall gebombt wird, wenn der Frieden überhaupt nicht fertig ist, wenn noch nicht mal die Sicherheit am Wahltag wirklich gewährleistet werden kann. Geht das überhaupt? Und ist es dann überhaupt eine richtige Wahl? Haben die letztlich haben sie gesagt, scheißegal. Wir müssen das durchziehen. Und genauso haben übrigens die aufständischen anti-amerikanischen Militanten gedacht. Die haben gesagt, um jeden Preis die Wahl verhindern. Denn wenn sie gelingt, wurscht wer gewählt wird, überhaupt dass sie gelingt, ist eine Legitimation für die amerikanische Besatzungsmacht. Und so ist es ja auch, dass die Bürger auch in diesem Fall, und übrigens, also alles, was ich vorhin über gesagt habe, der Veranstalter der Wahl muss alles im Griff behalten. Das gilt natürlich für die Veranstaltung der afghanischen und der irakischen Wahl genauso. Der Veranstalter, nämlich die amerikanische Besatzungsmacht, sagt erstmal, wer überhaupt zur Wahl zugelassen wird. Dann sagt er, wie ausgezählt wird. Dann, aber da komme ich später noch dazu, hat er natürlich unter den Wahlalternativen auch noch die ihm lieber ist als die andere. Und die wird mit Geld ausstaffiert noch und noch und Fernsehzeit ausstaffiert. Und dann tut man auch was dafür, dass sie nicht bloß überhaupt ausgeht, die Wahl, sondern dass sie auch noch in bestimmter Weise ausgeht. Aber wie gesagt, viel wichtiger als wie sie ausgeht, ist, dass sie überhaupt stattfindet. Nehmt mal das, wie das jetzt gelaufen ist. Die Wahl findet statt. Jetzt haben sie also, heißt es, vielleicht hört man ja noch Neues bei Gelegenheit, aber vielleicht stimmt es ja auch. Es heißt, 60% haben abgestimmt. Jetzt wird gesagt, okay, ein valides, ein gültiges Volksvotum. Ja, dass 40% nicht abgestimmt haben, kein Problem. Wurscht. Und Bush, keine 5 Minuten, nachdem das passiert ist, geht triumphal an die Weltöffentlichkeit und sagt, so, da habt ihr es doch. Ruft den Schröder, den Blair, den Chirac an und sagt, so, und was ist jetzt? Auch dieses Moment. Wahl stiftet Legitimität. Dieses Moment. So, und? Jetzt ist aber vorbei, jetzt ist aber endgültig vorbei mit eurer ewigen Opposition gegen den Irakkrieg, gegen unsere Besatzungsmacht und so weiter. Und man merkt auch von der anderen Seite her, natürlich, da wird jetzt nicht gleich gesagt, okay, jetzt ist alles in Buddha und alles Schwamm drüber vergessen. Aber so richtig sagen, na, das juckt uns nicht, die Sache ist die alte, können sie auch nicht. Da muss jetzt vom Fischer und solchen Leuten schon mal gesagt werden, wir ziehen den Hut vom irakischen Volk, seinen Mut. Die Wahl ist was. Die Wahl ist ein Fortschritt Amerikas bei der Etablierung seiner Macht dort. Ach, und noch ein Punkt, den ich vielleicht an der Stelle mal richtig ausführen muss. Der Veranstalter definiert, was zur Wahl steht. Das hat in diesen Ländern noch eine ganz andere Bedeutung als die man im Inland kennt. Das hat da die Bedeutung, der Veranstalter, also die Besatzungsmacht, sagt überhaupt, Na sagen wir mal, was das Kollektiv ist, das gewählt werden soll. Was ich damit meine, ist Folgendes. Nehmen wir mal das Land Afghanistan. Keine moderne Gesellschaft, kein Kapitalismus, keine Arbeitsplätze, keine Abhängigkeit der Menschen vom Gesetz. Wenn sie den Staat erleben, erleben sie ihn eh bloß als Soldaten, die irgendwann vorbeikommen und was kaputt machen. Ganz andere Verhältnisse, Stammesgesellschaften, da gibt es ja Loyalität zum Stammesältesten und die Stammesältesten karren untereinander aus, wie sie es halten, ob sie untereinander schießen wollen oder ob sie mal wieder Frieden machen. Warlords, das sind die Verhältnisse da. Wenn du die Leute fragst, was bist du? Ja, es ist ja Schand genug, dass die Menschen in Europa dann sagen, ein Deutscher oder ein Franzose, aber die Afghanen, die sagen nicht ein Afghane, die sagen, ich bin Pashtune, die sagen, ich bin Tadschike, ich bin Usbeke oder noch irgendwelche anderen. Fragst du die, wollt ihr ein Afghanistan? Muss man eigentlich sagen, das kennen die gar nicht und das wollen die auch gar nicht. Die sind loyal zu ihrem Stamm, zu ihren Altvorderen und die sagen dann schon, wie sie es halten mit der Nachbarschaft. Jetzt kommt der amerikanische Präsident und sagt, so, jetzt machen wir mal eine Wahl für einen Präsidenten. Wählt mal, wer euer Präsident sein soll. Und in dem, wer euer Präsident sein soll, ist unter der Hand drin, dass sie alle für Afghanistan votieren müssen. Und wurscht, wie sie dann tatsächlich optieren, automatisch haben sie alle für Afghanistan optiert. Und wenn sie es selber nicht wissen und meinen, die neue Staatsmacht sagt es ihnen, aha, jetzt bin ich legitimiert, ich bin Afghanistan. Der Karzai und seine Macht ist im Land noch lange nicht durchgesetzt. Gibt es immer noch jede Menge Warlords und die Macht der Zentrale ist immer noch viel zu klein und die haben auch noch gar kein gescheites Militär. Aber ein Schritt zur Etablierung eines Afghanistan ist es schon. Den Leuten eine Wahl vorzusetzen und übrigens dort wählt dann jeder seinen. Aber die sie zusammenzählen, die Stimmen sagen, sind lauter Stimmen für Afghanistan gewesen. Genau dieselbe im Irak. Die Schiiten, die Kurden, die Sunniten wollen doch überhaupt keinen Staat miteinander machen. Jeder will doch eigentlich, also die Kurden ausdrücklich, sie wollen einen Kurdenstaat im Norden haben. Die wollen überhaupt kein Irak. Die anderen, die wollen dann immer nicht den Irak, den die anderen überhaupt wollen. Also die Sunniten hätten gern die Schiiten beherrschen, wie unter Saddam. Und das halten sie für eine anständige Nation. Und die Schiiten entweder ganz anders, Gottesstaat und Anlehnung an Iran, oder sie wollen die Sunniten dominieren. Auf jeden Fall einen gemeinsamen Irak will dort überhaupt niemand. Und dann wird der Wahlf organisiert und dann wird eine irakische Nationalversammlung gewählt. Und es kann gar nichts anderes rauskommen als eine irakische Nationalversammlung, weil das ist das, was zur Wahl steht und das hat der Veranstalter der Wahl zur Wahl gestellt. Da sagt hinterher niemand mehr, das kann man sich ganz sicher sein. Ach so, ihr wollt gar keinen gemeinsamen Irak, da muss man was anderes machen. Sondern da sagen alle, also der Irak ist jetzt erst einmal schon legitimiert, die Staatsmacht ist jetzt erstmal schon etabliert. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass die ganzen Parteien, die es gibt, miteinander nicht können. Also da gibt es nie mehr einen Rückruf. Nicht Irak wählen, das war einfach nicht im Angebot. Dass die einzelnen Parteien, die jetzt dann gewählt worden sind, den alle nicht wollen, den Irak, ja, das ist dann das nächste Problem, mit dem wird sich dann bei Gelegenheit befasst. Insofern ist auch nichts geregelt mit dem Zeug. Aber dieser Schritt ist geleistet. So, und jetzt komme ich, also gut, das ist jetzt die Geschichte, man etabliert einen Staat, der einem schmeckt und legt dem Volk zur Abstimmung vor und das Volk kann gar nicht anders, als das zu bestätigen. Weil die Alternativen, die da im Angebot sind, sind alle Alternativen des Arrangements mit der Besatzungsmacht. Denn sonst wären sie ja nicht zugelassen worden zur Wahl, wenn sie das nicht wären. Also das ist die eine große Leistung der Wahl, wenn man der fremden Völker eine Wahl spendiert. Erst überfällt man sie mit einem Krieg, zerstört den alten Staat, der seine Loyalitäten gehabt hat und seine Unterdrückung gehabt hat, selbstverständlich. Zerstört den alten Staat, macht einen neuen und sagt, so jetzt wählt mal schön. Und was anders, als dass sie Ja zu dem sagen, geht einfach gar nicht. Oder das, was nicht Ja zu ihm sagen, ist. Das ist das, was diese aktive Opposition in dem sunnitischen Dreieck getrieben hat. Halt die Wahl hintertreiben.